Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eine Diplomarbeit über das Thema Management Buyout, also quasi ein Mitarbeiter, eine Führungskraft übernimmt den Betrieb, weil es eben keine Nachfolge gibt. Und umso interessanter war für mich im letzten Jahr, Ende letzten Jahres haben sich die Meldungen im Börsenblatt überschlagen. Thomas French, Inhaber der Buchhandlung Kraft, übergibt. Martin Riedmüller, Ravensbuch, übergibt. Ich habe mich sehr gefreut, dass meine vier Mitdiskutanten Lust hatten, heute mal eine solche Diskussion zu führen, wo es darum geht, wie funktioniert das eigentlich, wenn Nachwuchs, Jung, Mittelalter den Betrieb übernehmen, wie gehen die älteren Generationen damit um, wie war das vielleicht auch in deinem Betrieb, Thomas, früher und so weiter. Ich würde gern erstmal alle meine Mitdiskutanten vorstellen und fange mit, ich vermute, unserer jüngsten Diskutantin an, Frau Elena Schmitz, hat im Jahr 2011 ihr Abitur gemacht. Verraten Sie mir noch Ihr Alter, Frau Schmitz. Ich darf das noch fragen.
Ja, 26.
Also 26 Jahre alt, hat eine Ausbildung zur Medienkauffrau gemacht im Verlag Kippenheuer und Witsch, hat danach studiert Arabistik und Islamwissenschaft und ist seit August 2017 in den elterlichen Betrieb der Buchhandlung Schmitz eingestiegen. Was Sie alles genau machen, das erzählen Sie mir nachher. Thomas French ist unser Senior, das ist natürlich noch kein echter Senior, aber sozusagen der Älteste an unserem Tisch. Und mich hat schwer beeindruckt, wie Thomas French über diesen Generationswechsel gesprochen hat, mit welcher Selbstverständlichkeit das Ganze eingeläutet hat. Und ich freue mich sehr, dass du sozusagen als Abgebender hier heute in der Runde bist. Herr French hat von 1975 bis 81 Betriebswirtschaft studiert, hat die Ausbildung zum Sortimenter bei Osiander, also bei einem befreundeten Buchhandelsfilialist aus Süddeutschland absolviert und ist seit Mai 1985 schon sehr, sehr lange Geschäftsführer der Buchhandlung Graf in Braunschweig. Wie deine nächsten Planungen und Schritte sind, da wirst du uns sicher gleich mehr dazu sagen. Ja, Martin Riedmüller. Ravensbuch, Buchhandlung Ravensbuch in Süddeutschland. Wer es kennt, eine wunderbare Buchhandlung mit einem Außenstelle am Bodensee und ab Donnerstag eine neue Außenstelle in Tettnang. Studierte Master in Business Management in Würzburg und in San Francisco, also hat die Welt in jedem Fall kennengelernt. Schwerpunkte Unternehmensführung und Wirtschaftsinformatik. Und stieg dann 2012 als Regionalverkaufsleiter bei Aldi Süd ein. Also auch dazu müssen Sie ein paar Worte nachher erzählen. Seit 2017 sind Sie bei Ravensbuch eingestiegen, um Mitte diesen Jahres auch die Buchhandlung als Geschäftsführer zu übernehmen. Herzlich willkommen. Ja, und der vierte in unserer Runde, wo ist mein Papier? Genau, ist Herr Tom Wirke, Geschäftsführer der Buchhandlung am Rathaus Grimmitschau. Abitur 1993, Buchhändlerausbildung auch im Jahr 1998 abgeschlossen und sind seither im Familienbetrieb auch tätig. Ja, herzlich willkommen hier auf unserer Runde heute. Das stationäre Sortiment hat viele, viele Herausforderungen im Moment. Sie alle wissen davon, von Buchhandelsseite beschäftigen sich ganz enorm mit diesem Thema. Wir haben viele Fragestellungen, Buchhandlungen, die tatsächlich aus Altersgründen aufgegeben haben, die keine Nachfolger finden. Wir haben aber auch diese Fälle, wo es eben einen Familienbetrieb gibt und wo ein junger Mensch auch von sich aus sagt, Mensch, ich kann mir vorstellen, die Buchhandlung auch in die Zukunft zu führen. Für mich, auch als Vertreterin des Börsenvereins, ist es ein ganz wichtiges, positives Signal, Wir glauben an unsere Branche, wir glauben an das Geschäft und da hätte ich gerne mal so eine Einstiegsfrage. Wie sieht eigentlich für Sie die aktuelle Lage des Buchhandels aus? Herr Riedmüller.
Ich möchte mich eigentlich nicht an diesen ganzen Untergangsszenarien immer beteiligen und das dann auch meistens, wenn ich mit Kollegen oder in meinem Alter mit Leuten spreche, ja, Buchhandel, warum machst du überhaupt Buchhandel? Das liest doch eigentlich keiner mehr und überhaupt alles ist so schlecht. Ich glaube nach wie vor dran, sonst hätte ich mich nicht dazu entschieden. Ich wurde auch nie irgendwie von meinen Eltern gedrängt. Im Gegenteil, das hat eigentlich ziemlich lange gedauert, bis das Thema aufkam. Und ich glaube, es gibt sehr viele Herausforderungen, das schöne Wort Frequenzverlust, Onlinehandel und so weiter. Aber ich glaube, dass der Buchhandel da noch ganz, ganz viele Möglichkeiten hat und ich sehe das äußerst positiv und ich glaube auch, dass der Buchhandel im Vergleich zu ganz vielen anderen Branchen da ganz gut gewappnet ist und auch ganz viele Möglichkeiten hat und ganz viele Zeichen der Zeit schon erkannt hat.
Viele Stichwörter, auf die gehen wir nachher gleich ganz konkret ein, um es mal anzuschauen, auch welche Ideen bringen Sie aus Ihrem Lebenslauf, aus den verschiedenen Stationen mit und wie reagieren eigentlich Ihre Eltern darauf? Lieber Thomas, seit 1985 leitest du die Buchhandlung Graff. Wie erlebst du die Zeit im Moment und was hat dich eigentlich bewegt, doch zu diesem frühen Alter, noch bis zu 64, eigentlich schon die Übergabe einzuläuten?
Also ich werde nächstes Jahr 65 und werde dann das Schiff verlassen. Nicht das sinkende Schiff, sondern eins, was gut in Fahrt ist. Und da gibt es einfach einen Personalwechsel. Mein Sohn wird übernehmen und ich sehe durchaus eine positive Zukunft des Buchhandels. Der Buchhandel wird sich verändern. Und das ist ganz klar. Und bin ich froh, dass mein Sohn kommt, der einfach mit den sozialen Netzwerken, mit den anderen Medien ganz anders aufwächst, ganz anders umgeht. Der hat das von Kindheit an miterlebt und der wird sicherlich neue Ideen reinbringen. Und neue Ideen brauchen wir im Buchhandel. Das ist ganz klar, um auch die jungen Leute wieder reinzukriegen. Und ich freue mich, dass er das machen wird und dass ich dann sagen kann, so, jetzt ist es dein Ding. Und ich habe es erlebt, dann sagt das Hörner, dass mein Großvater eine Woche vor seinem Tod sich verabschiedet hat. Da war er 86 und hat er immer gesagt, mein Sohn, also mein Vater schafft das ja nicht allein. Und ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass der das sich als Beispiel genommen hat und mit 67 abgegeben hat an mich. Und das war, natürlich hat man immer Konflikte, wenn die Alten und Jungen zusammenarbeiten, wird es immer Konflikte geben, weil man anderer Auffassung ist. Und ich hab das als sehr positiv empfunden und habe gesagt, ich will das genauso machen und das ist jetzt auch richtig, jetzt muss jemand anders mal ran.
Auch da kommen wir gleich später nochmal dazu. Frau Schmitz, mit 26 Jahren und mit einem ganz anderen Lebenslauf sozusagen, Sie waren in der Türkei einige Zeit, Sie haben eine Ausbildung zur Medienkauffrau gemacht, also da liegt es ja fast nahe, dass Sie sagen, Mensch, warum gehe ich eigentlich nicht in einen Verlag? Wie sehen Sie im Moment die Buchhandelsbranche und woher nehmen Sie den Mut, jetzt in die Buchhandlung Ihrer Eltern einzusteigen?
Also eigentlich ist das die Begeisterung zum Buch. Also als ich nach meiner Ausbildung mein Studium begonnen habe, war mir auch gar nicht klar, dass ich irgendwann mal in der Buchhandlung meines Vaters landen würde. Das war irgendwie, ich bin damit groß geworden, es war immer so ein Stück Heimat für mich, aber es war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, dass ich dort anfangen würde. Und ich habe dann eben in Münster studiert und währenddessen einen Studentenjob gehabt in der Buchhandlung, in einer kleinen Kinderbuchhandlung. Und da habe ich dann gemerkt, wow, das ist irgendwie ein toller Laden. Es ist einfach ein wunderbarer Beruf. Und dann habe ich mich eigentlich auch erst wirklich angefangen, mich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass es denn da noch in Essen zwei Buchhandlungen gibt, die theoretisch natürlich offene Türen haben. Und dann standen mein Vater und ich viel im Kontakt und so kam das. Und aber eigentlich ist es die Begeisterung zum Buch, zu den unabhängigen Buchhandlungen, zu den Büchern. Also das ist das auf jeden Fall, was mich am meisten umtreibt.
Dankeschön für das Erste. Herr Würker, seit 2015 haben Sie den Familienbetrieb übernommen. Wie sehen Sie die aktuelle Situation des Buchhandels und hat es sich verändert zu der Zeit vor 2015?
definitiv hat sich das verändert, das ist klar. Man muss natürlich dazu sagen, die ganzen Prozesse, die jetzt stattfinden mit stationärem Buchhandel und so weiter, was der Martin vorhin gesagt hat, wir haben ganz großes Potenzial, das zu verändern. Es gibt Umstrukturierungen und vor 2015 war es halt etwas besser. Das war auch besser, als ich angefangen habe, in meiner elterlichen Buchhandlung zu arbeiten. Aber ich denke, Trübsalblasen bringt gar nichts und zu weit in die Zukunft schauen bringt auch nichts. Ich denke, wir müssen im Hier und Jetzt sehen, dass wir unsere Kräfte bündeln, dass wir vor allem das Persönliche in den Vordergrund stellen, was ich sag mal sehr vielen Kunden oder wo viele Kunden dankbar sind, dieses Persönliche aufzugreifen und auch die sozialen Netzwerke mehr zu nutzen. Ich tue mich da auch, muss ich ehrlich sagen, noch etwas schwer, weil ich sehr faul bin in der Beziehung, aber die jungen Leute, die sind halt da drin und ich denke, dieses Potenzial gilt es zu nutzen, auch was Veranstaltungen betrifft, für alle Altersklassen. Ich habe zum Beispiel beim Herrn Rentsch gesehen, die wirklich sehr vielfältige Veranstaltungen machen, da ziehe ich einen Hut davor, dass auch, wenn die Resonanz vielleicht mal nicht so groß ist, trotzdem weitergemacht wird. Also wir dürfen nicht nachlassen, im Gegenteil, wir müssen nach vorne gehen, auch was Deko betrifft und so weiter. Also ich denke, da gibt es viel Potenzial und die Leute danken es uns eigentlich. Ich hoffe es.
Ja, wenn wir, Herr Riedmüller, wenn wir auf Ihren Werdegang schauen, dann waren Sie bei Aldi. Wie kommt man eigentlich von einem Buchhandelsunternehmen zu Aldi? Und was bringen Sie eigentlich von Aldi oder von der Unternehmenswelt von Aldi mit ins behagliche Ravensburg?
Ja, also ich habe mein Studium so ausgerichtet, also für mich war irgendwie schon immer ein bisschen klar, Handel ist für mich spannend, habe deswegen eben drei Schwerpunkte gemacht, auch ein ganz wichtiger Teil Wirtschaftsinformatik und dann bin ich nach meinem Studium relativ, weiß nicht, über ein Praktikum da reingerutscht und für mich war irgendwie klar, Aldi mache ich 2-3 Jahre lang, guck mir das mal an, es war für mich klar, dass ich das nicht auf Lebenszeit machen möchte, um einfach auch zu sehen, wie ist denn letztendlich der Einzelhandel eben nicht von der romantischen Seite, wie ich es gekannt habe oder kennengelernt habe. Und was ich mitnehme, ist sicher auch ganz, also die schlanke Struktur von Aldi, wir hinterfragen ganz oft unsere Prozesse, versuchen einfach ein bisschen schneller und ja schlanker zu werden. Was ich auch gelernt habe, ist, dass ich manche Sachen nicht mitnehmen möchte. Das, ja, also Stichwort teilweise Mitarbeiterführung, das sind einfach Punkte, wo ich gelernt habe oder ja, die mir gezeigt haben, so möchte ich es einfach nicht machen. Und deswegen habe ich mich dann auch statt nach 3 Jahren, knapp nach 2 Jahren verabschiedet.
Von Aldi und sind dann zurück nach Ravensburg gekommen.
Aber die 99er-Preise, die sind übernommen worden, oder?
Die 99er-Preise, ja.
Herr Bürke, was waren die großen Herausforderungen bei der Übernahme für Sie? Wie einfach ist es Ihrer Familie gefallen, loszulassen? Welche neuen Themen, Ideen, Schwerpunkte haben Sie mit eingebracht?
Wir haben es relativ langfristig geplant. Also meine Mutter hat gesagt, wenn ich 67 werde, übergebe ich dir die Buchhandlung. Und sie hat mich natürlich ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher gefragt, ob ich das überhaupt will. Ich habe Nein gesagt, aus Spaß. Nee, es war einfach so ein laufender Prozess. Also es hat sich für mich auch mit der Übernahme prinzipiell nichts geändert. Es ging alles Hand in Hand und es war natürlich ein riesengroßer Vorteil, das von meinen Eltern zu übernehmen, beziehungsweise von meiner Mutter das Geschäft, weil dann kann man auch ohne große Mittel Hand in Hand übergehen. Ne? Also nicht, wenn ich jetzt eine Übernahme mache, wo ich einen riesengroßen Betrag überweisen muss, erst einen riesen Kredit aufnehmen. In der Lage war ich damals nicht und wie gesagt, das ging Hand in Hand und deswegen hat sich da eigentlich nichts groß geändert. Das ist alles noch, wie es war und meine Mutter kann loslassen, aber sie ist noch mit dabei und hilft noch kräftig und tüchtig mit. Bin froh, dass sie gesund ist und gesund bleibt und dass es so weitergeht.
Sehr schön. Frau Schmitz, 26 Jahre, nun kommen Sie als potenzielle Nachfolgerin in Ihre Buchhandlung. Wie reagieren die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter, die Kollegen, die Kolleginnen?
Grundsätzlich glaube ich positiv. Also die haben sich schon auch ein bisschen gewundert am Anfang, aber sich prinzipiell gefreut. Man merkt schon, dass Redebedarf da ist. Also dass wir am Anfang ich, auf einmal war ich da so und ich habe dann schon mit den Wochen und Monaten gemerkt, dass da so manche Fragen waren, die sich manche nicht getraut haben zu stellen und dass da ein bisschen mehr Redebedarf eben nötig war. Das heißt, wir setzen uns jetzt regelmäßig zusammen, um einfach Dinge gemeinsam zu besprechen. Da geht es dann nicht um meine Person oder sonst, sondern eher um generelle Teamsitzungen, dass wir unser Jahresprogramm planen und so weiter und alle mit einbeziehen. Ich glaube, das ist vor allem auch bei unseren jüngeren Kollegen auch einfach wichtig, dass auch sie das Gefühl haben, okay, da kommt jetzt nicht eine, die ist noch jünger und weiß es jetzt hier alles besser. Die Älteren, die sind dann da eher so besser im Loslassen oder im Übergeben. Auch mein Vater, der ist da ziemlich entspannt und wir können wahnsinnig gut reden. Aber ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man irgendwie sich wirklich viel austauscht, ehrlich zueinander ist und eben eine gute Vertrauensbasis hat, um dann eben Dinge im Team gemeinsam zu verwirklichen.
Ja, im Team gemeinsam Harmonie, so kenne ich den Buchhandel sehr. Wie ist es eigentlich, Herr Riedmüller, wenn ich vermute, dass viele Kolleginnen und Kollegen von Ravensbuch Sie schon kennen, seit Sie ein kleiner Junge waren? Vermute ich. Wie ist es denn? Akzeptieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie? Wie ist es mit der Harmonie? Welche Konflikte kommen auf und wie lösen Sie eigentlich diese Konflikte?
Klar, viele kennen mich schon sehr, sehr lange. Da kommt dann meistens die berühmte Hand ins Spiel. Prinzipiell eigentlich duzen mich auch alle Mitarbeiter, die schon lange bei uns da sind. Das ist für mich kein Problem. Natürlich müssen wir jetzt die Mitarbeiter eigentlich fragen, ob das für die ein Problem ist, dass ich jetzt da bin. Ich glaube, ganz viele freuen sich erstmal, dass es weitergeht. Und ich glaube, also bei mir ist es auch ganz wichtig, also ich bin kein Buchhändler, ich bin Betriebswirt. Habe zwar schon immer Einblicke gehabt, aber klar, ich bin kein Buchhändler und deswegen bin ich auch unheimlich angewiesen auf die Expertise der Mitarbeiter und versuche dann eben ganz viel einfach gemeinschaftlich zu einer Lösung zu kommen und brauche auch einfach, ja, wie gesagt, ganz oft den Rat. Und wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet, glaube ich, klappt das ganz gut. Und was ich einfach immer mache, ist, wenn mir was auffällt und wenn mich was stört, spreche ich es einfach sofort sachlich an und dann, also bis jetzt hat es immer funktioniert.
Bis jetzt hat es immer funktioniert. Und gab es denn mal einen Konflikt auf Mitarbeiter-Kollegen-Ebene oder vielleicht auch auf der Ebene mit Ihren Eltern, dass Ihre Eltern gesagt haben, das finden wir jetzt überhaupt nicht gut?
Täglich. Das kommt ja häufig vor und dann kann es auch manchmal ein bisschen lauter werden und so. Aber das Schöne ist ja daran, dass letztendlich alle daran interessiert sind, an der gemeinsamen Sache. Also das steht ja immer über allem. Und dann rauft man sich manchmal zusammen, manchmal drückt man sich durch, manchmal sagt man, ja okay, dann eben nicht. Dann machen wir es vielleicht mal so. Das ist einfach Kompromisse finden teilweise. Aber es klappt trotz allem doch erstaunlich gut bis jetzt.
Thomas, aus Sicht des Seniors, dein Bruder bleibt als Geschäftsführer im Unternehmen. Also da ist einerseits eine Konstanz. Auf der anderen Seite ist es möglicherweise für deinen Sohn auch gar nicht so einfach, weil auch er wird seine Vorstellung und seinen Weg haben. Wie erlebst du die Unternehmenskonstellation aus Sicht der Mitarbeiter, was diesen Wechsel in der Führung, in der Spitze angeht?
Ja, es ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Sie haben jetzt neuerdings 3 Ansprechpartner, können sich mal aussuchen, wo meinen Sie, wo kriegen Sie die richtige, passende Antwort. Aber also die Mitarbeiter sehen das sehr positiv. Die mögen meinen Sohn sehr und das ist eine schöne Sache. Und ich habe sehr schnell gesagt, auch den Mitarbeitern, ich höre dann auf. Und er ist mein Nachfolger und ihr müsst euch dann in den Dingen, die er jetzt schon betreut, müsst ihr euch an ihn wenden. Und man muss es klarstellen, wenn man übergeben will, wer wofür verantwortlich ist. Denn sonst funktioniert es nicht. Aber bei uns funktioniert es. Frederik wird sehr gern gesehen. Die freuen sich immer, die Mitarbeiter, wenn sie ihn sehen. Und es wird klappen.
Hört sich sehr harmonisch an. Frau Schmitz, welche Themen haben Sie neu mit eingebracht aus Ihrem spannenden Lebenslauf? Und welche Ideen haben Sie sozusagen noch auf der Agenda?
Ja, also man muss ja sagen, ich bin ja erst seit einem halben Jahr dabei und gerade so dabei, damit reinzurutschen. Aber klar, Ideen hat man irgendwie eine Menge, dadurch, dass ich eben ja schon eine Nähe zur arabischen Literatur auch habe, bin ich da so dabei, in unseren Regalen mal ab und zu ein paar mehr arabische Titel zu platzieren, so ganz klammheimlich. Und wenn dann ein Kunde kommt, dann wird er dann mal in diese Richtung beraten, wenn er möchte. Also sowas. Oder auch eben letztes Jahr noch eine Ausbildung gemacht zur Yogalehrerin. Das heißt, wir hatten jetzt Anfang des Jahres passenderweise eine große Aktion mit Yoga-Büchern, ein Themenfenster und eine ganze Ecke voll mit eben Yoga-Literatur. Und das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Und das sind so Dinge, denke ich, da fange ich im Kleinen an, irgendwie Sachen, die mir persönlich Freude bereiten, mit einzubringen. Und das mag nicht immer funktionieren. Man muss es aber ausprobieren und dann längerfristig einfach schauen, wo man sich irgendwie entfalten kann. Und aber so ganz so weit bin ich dann halt einfach noch nicht, dass ich da jetzt meine großen, großen Pläne habe. Also ich gucke irgendwie von Woche zu Woche, wie es mit uns weitergeht und ja, genau.
Die Fragestellungen in der Buchbranche sind groß. Der Frequenzwandel ist das eine, aber auch mit was wir uns alle im Moment sehr beschäftigen, ist auch die Veränderung, was Lesegewohnheiten angeht. Welche neue Themen, welche Antworten oder welche Diskussionen führen Sie bei Ravensbuch?
Ich glaube, also die ganz große Antwort habe ich nicht. Ich tausche mich sehr viel mit Kollegen aus, jetzt auch mit Frederik zum Beispiel, mit Robert Duchstein von Reufel. Und der Robert hat da mal gesagt, die ganz große Antwort haben wir nicht, gibt's nicht. Aber ich glaube, wenn man an ganz vielen kleinen Stellschrauben was dreht, dann ist es zusammen wieder ganz viel. Und das versuchen wir. Also sei es jetzt, wir machen unsere Homepage komplett neu, versuchen da die Mitarbeiter und die Persönlichkeit viel, viel stärker in Fokus zu stecken, die Mitarbeiter stärker zu präsentieren, die Mitarbeiter ein Stückchen mehr auch zur Marke aufzubauen, das Ganze on- und offline viel stärker zu verzahnen. Das sind dann einfach ein paar Sachen, die können wir online und eben abbilden und dann im Laden wird sich das widerspiegeln, teilweise, also ganz viele kleine Stellschrauben, an denen wir arbeiten.
Sie haben Wirtschaftsinformatik studiert. Welche weiteren Ideen für die Zukunft haben Sie auf der Agenda?
Also das würde ich als Hauptstrategie eigentlich bezeichnen, dass wir eben versuchen, die Persönlichkeit überall, wie es der Tom schon gesagt hat, überall wirklich ganz stark nach vorne zu bringen. Sei es Social Media, sei es über die Homepage, sei es im Laden, die aktivere Kundenansprache, das engere Verhältnis zwischen Buchhändler und Kunden, das versuchen wir überall ganz, ganz stark zu forcieren. Das macht einfach uns auch vor Ort unersetzlich und absolut nicht austauschbar.
Thomas, welche Chancen erhoffst du dir durch den Generationswechsel? Also welche Themen kann vielleicht auch dein Bruder im Moment nicht so abdecken, von denen du sagst, das sind aber Themen und Kompetenzen, die wir heute unbedingt brauchen? Und eine zweite Frage habe ich noch an dich. Wie gehst du eigentlich mit Themen um, die Frederik reinbringt oder reinbringen möchte, von denen du gar nicht überzeugt bist?
Ja, also zum einen hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ich selbst bewege mich kaum in den sozialen Netzwerken. Das ist aber ganz wichtig dort, weil man auf diese Art und Weise halt die jungen Leute ansprechen kann, die vielleicht sonst nicht so in die Buchhandlung kommen. Also wir haben das mal gesehen, wir hatten YouTuber bei uns im Laden und die Bude war gerappelt voll, das unglaublich lange Schlange draußen auf der Straße und ich kann dieses Thema nicht so spielen und das muss mein Sohn machen, der damit aufgewachsen ist. Wir haben damals, als wir jung waren, haben wir kein Smartphone in der Tasche gehabt, sondern wir sind zur gelben Telefonzelle gegangen. Unsere Kinder arbeiten aber damit, die sitzen da ständig dran und die können ganz anders mit umgehen. Das ist sicherlich eine große Chance, dort andere Kundenbeziehungen zu gehen, zu wecken und das ist das. Also ansonsten Konflikte haben wir nicht viele. Natürlich sind wir mal anderer Meinung, aber wir haben uns bisher noch nicht gezeigt. Und mein Sohn ist jetzt seit November richtig mit in der Firma und wir kommen gut miteinander klar. Und vielleicht steckt mein Sohn auch einfach zurück, weil er ja weiß, dass ich nächstes Jahr aufhöre. Dann kann er sagen, ich ertrage ihn noch ein Jahr. Und ich finde das im Übrigen ganz wichtig, wenn so solche Übergabeprozesse sind, dass der andere genau weiß, wann ist Schluss. Dann weiß er einmal, welche Zeit er noch hat, um gemeinsam die Dinge zu erfahren, die zu lernen sind, was man machen muss. Und dann aber auch zu wissen, ab dann bin ich wirklich verantwortlich und dann kann ich meine Ideen auch relativ problemlos umsetzen.
Das Thema Mentoring hat in der Wirtschaft, auch in Verlagen, in Buchhandlungen, nimmt einen großen Stellenwert ein. Ist es denn für dich denkbar oder auch wünschenswert, dass du als Mentor gefragt wirst von deinem Sohn?
Also wenn ich gefragt werde, stehe ich zur Verfügung. Ich hab erstmal gesagt, ich höre wirklich am 28. Februar nächsten Jahres komplett auf. Aber wenn natürlich er sagt, du kannst du mir da noch mal helfen oder hast du irgendwelche Ansprechpartner und so, werde ich natürlich da sein. Also ich bin jetzt seit Geburt an praktisch mit der Buchhandlung verbunden und ich werde das auch nicht von einem Tag auf den anderen dann lassen. Aber ich werde auf jeden Fall die Verantwortung abgeben und zur Verfügung stehen.
Herr Würke, Sie sind mit der Buchhandlung groß geworden, Sie haben sie übernommen, Ihre Mutter ist auch noch da. Wo nehmen Sie Inspiration und Mut für Neues her?
Naja, ich denke, wir haben als Buchhändler auch einen Bildungsauftrag. Und ich denke, wir müssen noch mehr mit Lehrern, mit Schulen zusammenarbeiten, um vielleicht sogar die Kinder mal ein bisschen weg zu bekommen vom Smartphone oder von iPad und so weiter, was es alles gibt. Also das wäre natürlich was anzusetzen. Auch zum Beispiel, also wir haben, meine Inspiration ist zum Beispiel auch die Innenstadtbelebung. Also bei uns, wir sind in der Provinz, also wir haben Probleme mit Leerstand. Ich habe voriges Jahr den Vorsitz von unserer Werbegemeinschaft in der Stadt übernommen und bin im regen Austausch mit der Stadtverwaltung, mit Innenstadthändlern. Fühle mich manchmal wie Don Quixote, aber ich gebe nicht auf. Also es ist so, dass wir Feste organisieren, kleine Events organisieren, die Kunden in die Stadt locken sollen, um zu zeigen, dass wir da sind als Händler und den Leuten natürlich auch dieses Persönliche zu bringen. Hier ist das Geschäft, hier kannst du reingehen, hier kriegst du eine Empfehlung, hier kriegst du das von einem, der dafür gerade steht. Und ich denke, das ist einfach auch so ein Anreiz, einfach weiterzumachen und zu sagen, die Leute kommen nächste Woche rein und sagen, Mensch, das habt ihr aber schön gemacht. Oder das Buch, was Sie mir zuletzt empfohlen haben, das war toll. Empfehlen Sie mir bitte noch so eins. Und ich denke, das gibt einem Kraft, weiterzumachen. Und natürlich auch, die Leute zu animieren, zum Beispiel ihren Kindern vorzulesen oder einfach zum Buch zu greifen. Also ich denke, das ist Anreiz genug. Und da hoffen wir mal, dass das wirklich so weitergeht.
Ich möchte gerne da nochmal einhaken. Wir im Börsenverein beschäftigen uns im Moment sehr mit dem Leser als solches und haben in vielen Studien oder in vielen Umfragen jetzt erfahren, dass der Freizeitstress auch ausgelöst durch Social-Media-Aktivität, ich sage jetzt mal 600 WhatsApp-Nachrichten durch die 200 Gruppen, in denen man aktiv ist, auch das ganze Thema Serienkultur einen ganz großen Stellenwert einnimmt. Ja. Macht Ihnen das als junge Generation oder Thomas, macht dir das als abgebende oder ausscheidende Generation existenzielle Sorgen? Ich habe mal in meinem eigenen Umfeld, also auch im Kontext unserer Dozenten am Media Campus, bei anderen Buchhändlern gefragt und auch da greift ja die Leidenschaft des Serienguckens um sich. Ja. Mit welchen Sorgen, mit welchen Ideen kommt dieses Thema bei Ihnen an? Vielleicht Frau Schmitz. Schauen Sie Serien?
Ich schaue gar keine Serien. tatsächlich, wir hatten letztens einen Verleger zu Besuch und er erzählte uns auch, in Österreich irgendwie wäre die Durchschnitts-Netflix-Dauer, die man irgendwie am Tag mit Seriengucken verbindet, irgendwie 3 bis 5 Stunden, was ich schon ziemlich extrem und irgendwie auch erschreckend fand und mir das kaum vorstellen kann. Aber klar, wenn man dann irgendwie 3-4 Stunden nach dem Abendessen noch vorm Computer sitzt, dann hat man nicht mehr so viel Zeit zu lesen. Es gibt einem natürlich schon zu denken, auf jeden Fall. Man muss einfach gucken, wie sich's entwickelt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die kommen, irgendwie mehr lesen als teilweise vorher. Also dass sich das so ein bisschen, wie sich das auch fast im Umsatz natürlich widerspiegelt. Es kommen tendenziell weniger Leute und die geben aber mehr Geld für Bücher aus. Und so, dass es da irgendwie einige oder viele gibt, die viel bewusster damit auch umgehen und sagen, okay, wir kommen dann zu euch und wir bestellen nicht im Internet, das ist ja auch so schön einfach, was natürlich bei uns auch alles geht, aber so, das ist ja gar nicht so sonderlich verbreitet. Und ja, ich glaube, was eben ganz wichtig ist, eben der Kulturträger vor Ort zu sein, also das ist unser Anspruch, wirklich im engen Kontakt mit unseren Kunden zu stehen. Wir haben unglaublich viele Aktionen, die wir mit unseren Kunden machen, sei es Veranstaltungen, unser Kundenmagazin Schmitzkatze, was zweimal jährlich erscheint, der Kili-Führer, also der Kinderliteraturführer. Also wir machen eine ganze Menge, um die Kunden auch an uns zu binden und den Menschen das Gefühl zu haben, zu geben, irgendwie eine tolle Atmosphäre, eine super Stimmung zu bieten, wenn man auch hinkommt, dass wir da sind, um uns zu unterhalten und nicht nur eben eine Beratung zu geben, sondern es ist ja viel, viel mehr darüber hinaus, was man irgendwie tut. Und ja, das ist irgendwie, ich glaube, das, was so ein bisschen, ja, diese enge Kundenbindung, dass das vielleicht ein ganz guter Weg ist, tendenziell. Ja.
Wie gewinnen Sie neue Kunden?
Wir jetzt speziell. Also ich glaube, ganz viel im persönlichen Gespräch. Die Leute kommen mal rein, gucken sich um und wir strahlen, glaube ich, eine sehr offene und fröhliche Atmosphäre aus, dass die Leute Lust haben, auch mal zu fragen. Wir geben ihnen zum Beispiel unsere Schmitzkatze immer mit, unser Kundenmagazin, da steht alles Wesentliche über uns drin, aber eben es sind ganz viele Rezensionen, es sind Stories über Verlage, über ganz viele Dinge. Ich glaube, darüber gewinnen wir tatsächlich viele neue Kunden, wenn man dann auf einmal schaut irgendwie in unserem Online-Shop, huch, wir kriegen jetzt auf einmal eine Bestellung aus, keine Ahnung, Hamburg oder so, wie kommt's denn? Und dann zwei Wochen später stellt sich dann raus, okay, die Schmitzkatze ist dort gelandet. Also das sind so Sachen, oder eben wir machen Jazzveranstaltungen, wo bis zu 400 Leute hinkommen, die eben nicht nur aus unserem Ort kommen und ja, die dann bemerken, okay, hinter dieser Veranstaltung, da steckt die Buchhandlung Schmitz und vielleicht lohnt es sich ja doch auch mal dort vorbeizuschauen. Also das sind so, denke ich, unsere Wege, um Neukunden zu gewinnen.
Herr Riedmüller, das Thema Serien, das Thema Veränderungen im Leseverhalten, haben Sie schon vielleicht doch bereut, in die Buchhandlung einzusteigen?
Also bis jetzt noch nicht. Das wäre jetzt auch sehr, sehr schnell. Aber was mir in der Diskussion einfach insgesamt ein bisschen untergeht manchmal ist, da steckt auch eine unheimliche Chance des Buches eigentlich dahinter. Überall blinkt, überall piept und das Buch ist eigentlich das einzige Medium von diesen ganzen Büchern, von den ganzen Medien, wo man sich einfach völlig nur damit beschäftigen kann, seinen Kopf einfach dann treiben lassen kann. Richtig. Und das geht mir in der Diskussion irgendwie ein bisschen unter manchmal. Das ist auch eine unheimliche Chance. Also ich glaube, umso mehr Serien und das Ganze immer weiter aufkommt, umso größer ist auch irgendwie die Sehnsucht, sich einfach mal nur mit was ganz Einfachem zu beschäftigen. Und einfach, genau, und sich zurückzuziehen, mit sich selber den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und ich finde das deswegen auch eine ganz tolle Chance.
Ja, finde ich großartig, dass Sie das sagen. Ich sehe das überhaupt auch so. Aber mich würde noch mal interessieren, wie kommunizieren Sie diese Chance Ihren Mitarbeitern und Ihren Kunden?
Also ich glaube, den Mitarbeitern muss man es nicht kommunizieren, jedenfalls bei uns nicht, weil bei uns alle unheimlich mit Leidenschaft dabei sind. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, was der Tom schon gesagt hat. Also wir machen eine unheimliche Leseförderung. Wir haben Lesekoffer, wir haben Veranstaltungen mit Schulen, fangen jetzt neu an, ein Veranstaltungsprogramm aufzulegen, wo zu politischen Themen jemand kommt und dann die Schüler mit ihm diskutieren, das im Unterricht vorbereiten, mit den Lehrern die Vernetzung. Also das ist unheimlich wichtig, dass man eben früh den Kindern auch zeigt, was Bücher sind und dass die eigentlich gar nicht langweilig sind, dass man da unheimlich toll was machen kann. Und wir haben auch den Anspruch, und wir sagen immer ein bisschen flapsig, jedes Kind in Ravensburg oder Umgebung ist einmal durch Lesekoffer und durch unsere Veranstaltung, zumindest einmal durch unsere Buchhandlung geschleust worden.
Ja, toll. Thomas, du übergibst deine Buchhandlung oder deinen Teil der Buchhandlung an deinen Sohn. Die ganzen Studien, die im Moment aufgestellt werden, was macht das mit dir?
Ja, natürlich habe ich auch ein bisschen Angst, dass irgendwann mein Sohn nicht mehr so gut von der Buchhandlung leben kann. Ich habe deswegen früher immer gesagt, mach noch was anderes. Er hat im Hotel gearbeitet, aber er will es machen und ich glaube, es ist auch richtig so, es wird funktionieren, der Buchhandel wird weitergehen. Nur ist der Buchhandel halt anders in Zukunft. Also wir verkaufen nicht nur einfach nur Bücher, sondern wie gesagt, wir sind kultureller Treffpunkt. Wir machen Veranstaltungen, wir bringen unsere Kunden mit den Autoren zusammen, wir machen Musik. Und das ist ganz wichtig, dass nicht nur der reine Buchverkauf eine Rolle spielt, sondern dass man wirklich kultureller Treffpunkt ist. Und das haben wir immer versucht, das klappt.
Ja. Ich habe eine Frage an die drei Nachfolgenden. Selbstständigkeit bedeutet ja immer eine Vielfalt an Aufgaben. Es ist eben nicht nur der Verkauf oder die Beratung, es steckt das Kaufmännische dahinter, es steckt die Personalführung dahinter, es ist das Marketing, es sind Fragen der Logistik damit verbunden. Wie gehen Sie mit der Verantwortung um, auf einmal tatsächlich die Verantwortung für ein Geschäft, für die Entwicklung eines Geschäftes, für Mitarbeiter? Frau Schmitz, das wusste ich tatsächlich, Sie haben ja erzählt, 16 Mitarbeiter? 14 Mitarbeiter, das ist fast wie 16 Mitarbeiter. Wie gehen Sie mit dem Wissen um, dass Ihr Aufgabengebiet ein so vielfältiges ist, verbunden mit einer unglaublichen Verantwortung?
Also meistens bin ich da das relativ unbekümmert und denke, das wird schon alles. Und dass es tatsächlich so ist, wir arbeiten sehr, sehr stark im Team. Wir haben ja keine in dem Sinne Geschäftsleitung, wo man irgendwie so vielleicht tendenziell ein bisschen abgekapselter vom Rest ist, sondern nein, wir sind ja alle irgendwie zusammen und natürlich ist es auch irgendwann, wird diese Verantwortung auf mich zukommen, irgendwie dafür zu sorgen, dass es die Buchhandlungen noch viel länger geben wird und unsere Mitarbeiter alle irgendwie ein Auskommen haben und gut leben können. Manchmal macht mir das Angst tatsächlich, aber im Großen und Ganzen denke ich mir, wenn wir alle zusammen unser Bestes geben und wir sind einfach völlig leidenschaftlich und enthusiastisch dabei und haben einfach so Lust darauf und dann doch häufig so wenig Angst, auch Dinge zu riskieren und einfach zu machen und nicht irgendwie den Kopf einzuziehen und zu denken, ach, irgendwie wird das jetzt wirklich was und wie sieht's in 20 Jahren aus? Man weiß es nicht. Man weiß, dass es wahrscheinlich ganz anders sein wird als jetzt, aber da muss man sich einfach drauf einstellen, irgendwie dynamisch und professionell an den Dingen zu arbeiten, wie es ja so sein sollte, damit es weitergeht.
Chapeau. Mit 26 finde ich eine super tolle Antwort, wenn ich das sagen darf. Herr Rittmüller, Sie haben starke Eltern. Sie haben eine starke Marke. Ravensburg ist eine richtig starke Marke in Süddeutschland. Viele offene Fragen. Wie gehen Sie mit dem großen Rucksack auf dem Buckel um? Buckel heißt Rücken übrigens. Ich habe mich geoutet, auch ich komme aus Süddeutschland.
Ich kann jetzt zu dem ersten Teil gar nicht groß widersprechen, sonst kriege ich Ärger. Also was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ich werde zwar die Buchhandlung übernehmen, allerdings zusammen mit Christoph Paris, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, seit 11 Jahren bei uns ist. Also das ist auch ein Stück Kontinuität, wir machen das zu zweit. Und klar, es ist viel Verantwortung, aber ich glaube, wenn ich mich vor der drücken würde, dann hätte ich von Anfang an Nein gesagt. Und ich freue mich drauf und mit den Mitarbeitern zusammen, glaube ich, kann man das bei uns sehr, sehr gut gehen.
Also Sie gehen auch mit einer gewissen Leichtigkeit in die Zukunft. Was die Verantwortung an? Wir reden jetzt nicht von der Kreativität, sondern wirklich von der Verantwortung für ein Haus, eine Marke, eine Entwicklung.
Definitiv. Also ich habe da auch einfach Spaß dran, sonst würde ich es nicht machen.
Mhm. Thomas, was gibst du jungen Menschen mit? Ich meine, einerseits deinem Sohn, aber andererseits auch den jungen Menschen, die den Mut haben zu übernehmen, aber auch den Mut haben zu gründen. Ja, also wir könnten hier jetzt auch noch drei, vier Gründer und Gründerinnen hier auf dem Podium haben, aber das ist ja nochmal etwas anderes. Was, ich meine, wenn man rückblickt oder wenn du zurückblickst, gab es sehr gute Zeiten und ich vermute, es gab auch sehr harte Zeiten. Wie stärkt man sich? Was ist der Rat, den du an nachfolgende Generationen, die in die Selbstständigkeit, in die Verantwortung gehen, mitgeben würdest?
Ja, nicht so ganz einfach, aber klar, ein ganz wichtiger Faktor ist immer die Mitarbeiter mitnehmen, auf die Mitarbeiter hören, zusammenzuarbeiten mit den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter wissen sehr häufig viel, viel besser Bescheid als ich zum Beispiel oder als Erden und die kennen die Kunden. Dann natürlich sollen wir mal unsere Kunden fragen, was sie eigentlich wollen. Wir müssen hören, ob wir unsere Kunden noch erreichen. Das ist ganz wichtig. Und dann dürfen sich die Junioren nicht mal vom Misserfolg entmutigen lassen. Also man muss Dinge probieren und man muss auch mal ganz kräftig auf die Nase fallen. Sonst hat man immer das Gefühl, ich hätte da noch mehr machen können. Nein, man muss Dinge ausprobieren und wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann abhaken und neue Ideen suchen.
Also Mut, auch mal scheitern zu dürfen. Herr Wirke, sind Sie schon mal gescheitert mit einem Ihrer Ideen und Projekte?
Sehr oft, na klar. Also mir fällt jetzt keins ein, wahrscheinlich ist es jeden Tag. Aber aber ich denke, dass, wie das der Herr Wrentsch sagte, das gehört einfach dazu. Das ist, gehört zum ganzen Leben dazu, dass man scheitert. Und letzten Endes gibt das wieder Kraft, was Neues auszuprobieren, weiterzumachen. Bei uns war so eine Entscheidung, die ich getroffen habe, als ich übernommen habe, das Lager zu verschlanken. Ja, meine Mutter, die hatte mal kräftig bestellt und ja, das ist alles schön und oh, das brauchen wir. Und ich habe dann gesagt, Mensch, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Da würde ich mir dann noch ein bisschen mehr Marktwirtschaft wünschen als Buchhändler. Aber auch Vertreterbesuche zu minimieren. Also weniger ist mehr, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben. Und seitdem funktioniert es auch etwas besser. Also ich bin ehrlich, vielleicht ist das nicht immer der richtige Weg gewesen, aber wir sind eigentlich guter Dinge. Und was ich davor noch sagen will, zu den anderen Geschichten, also man braucht auf jeden Fall dringend das Feedback von allen Leuten im Geschäft. Man kann nicht alles selber entscheiden. Man braucht Rat von den Eltern oder auch von den Mitarbeitern und muss sich da nicht zu schade sein, da mal eine andere Meinung dann als die richtige sein zu lassen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, nicht einfach diesen raushängen zu lassen, zu sagen, nee, meine Meinung zählt. Das ist ganz wichtig. Ich denke, das sind wir Buchhändler alle eine Familie, würde ich sagen, dass wir uns auch mal was sagen lassen können.
Ja, das klingt toll, das klingt überhaupt alles toll. Ich habe dennoch eine Frage, Thomas, auch Familie Riedmüller, die ich hier sehe. Sie sind alle stark vernetzt gewesen, ja, oder Sie sind immer noch, waren aber und haben dadurch auch viel Inspiration bekommen. Wie können nachfolgende Generationen jetzt Vernetzung und Inspiration stattfinden lassen?
Also ich habe für mich immer als ganz wichtig empfunden die ehrenamtliche Arbeit im Börsenverein. Das ist jetzt nochmal die Werbenummer für den Börsenverein. Aber ich habe so viele Menschen dort kennengelernt und ich möchte behaupten, unsere Buchhändlerhandlung stände heute nicht da, wo sie ist, wenn ich nicht ehrenamtlich tätig gewesen wäre. Ich war Landesverbandsvorsitzender und alles. Ich habe einfach ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die auch tolle Ideen hatten. Und da konnte man immer sich austauschen und Ideen übernehmen. Das war für mich ganz wichtig. Mein Bruder dagegen ich habe in der Branche die Kontakte wahrgenommen. Mein Bruder hat in der Stadt die Kontakte wahrgenommen und er ist in der IHK mit tätig. Und das ist ganz wichtig, dass man auch vor Ort die Kontakte sucht zu den, zum Rotariern zum Beispiel, zu Lions, die vor Ort die Dinge angeben, zum Theater. Also nicht versuchen, alles alleine zu machen, sondern wirklich, wo man Kontakte knüpfen kann, Kontakte knüpfen. Das ist ganz wichtig.
Herr Riedmüller, Sie nicken. Was bedeutet Ihnen das Thema Vernetzung? Wie vernetzen Sie sich? Mit wem vernetzen Sie sich eigentlich?
Also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, zum Beispiel dann mit Frederik oder mit Robert.
Und kannten Sie sich vorher schon?
Nee. Wir haben uns da kennengelernt und ganz wichtig, also ich glaube Ravensbuch, mein Vater hat ja auch zum Beispiel bei Local gegründet oder mitgegründet. Also bei uns ist Vernetzung das A und O, glaube ich, überall. Sei es jetzt über die Woche unabhängiger Buchhandlungen, auch Austausch außerhalb der Branche, der bei uns einfach ganz, ganz wichtig ist. Daher haben wir zum Beispiel unsere Abholbox, die kommt ursprünglich aus dem Apothekenbereich und da kann man unheimlich viel voneinander lernen. Und ich merke auch, wenn man ganz viel mit Inhabern spricht oder mit Menschen aus dem Handel, die haben auch einfach Lust, ihre Ideen weiterzuerzählen. Das ist nicht irgendwie so ein Hamstern, sondern das ist ein Weitergeben, weil man zusammen eben ganz wichtig auch in der Stadt sich vernetzen muss, zum Gemeinschaftshändler werden, weil wenn in der Stadt das Ganze nicht funktioniert und die keine Jeans kaufen, dann gehen sie danach wahrscheinlich auch nicht mal kurz in die Buchhandlung gegenüber. Es ist unheimlich wichtig, sich zu vernetzen. Und da ist auch, glaube ich, der Buchhandel von der Einstellung im Kopf oder von dem Wissen schon viel, viel weiter als manche andere Branchen das sind.
Ja, ja. Frau Schmitz, was bedeutet Ihnen und mit wem vernetzen Sie sich?
Also ich persönlich jetzt erstmal bei uns in Essen vor Ort. Also wir haben zum Beispiel direkt nebenan die Folkwang-Universität, da sind einfach wahnsinnig viele junge Menschen und ich habe irgendwie gedacht, naja, da könnten doch ein paar mehr mal auch in unsere Buchhandlung kommen. Und das sind so Schritte, dann gibt es bei uns das Bürgermeisterhaus, das ist ein Veranstaltungsort, mit denen vernetzen wir uns stark. Mit den anderen Kaufleuten, auch mit dem Werbering sind wir stark im Gespräch, auch unseren Stadtteil neu zu denken. Also wir haben zwar wahnsinniges Glück, was unseren Stadtteil betrifft in Essen, nur gibt es auch dort viel zu tun. Und da sind wir gerade dabei, mit viel, viel mehr Leuten noch in Kontakt zu treten und wirklich auch dort gemeinschaftlich zu arbeiten. Es gibt ganz viele, die irgendwas machen und man kriegt gar nicht alles mit. Und das ist im Moment unser Ansatz, unseren Stadtteil zusammenzubringen und dass eben verstärkt alle in diesem Stadtteil an einem Strang ziehen, eben für eine bunte Gemeinschaft, für Vielfalt und Auswahl und ganz viel Kultur und dann somit eben auch Buch. Und deswegen Vernetzung für mich gerade persönlich viel vor Ort.
Und Herr Birke, wo nehmen Sie Ihre Inspiration her?
Bei uns auch vor Ort. Das ist ähnlich. Also dadurch, dass ich jetzt Werbegemeinschaftsvorsitzender bin, kann ich das ja dann dort in dem Gremium auch machen. Also die Händler mit ins Boot zu holen, die Stadtverwaltung mit ins Boot zu holen. Wir machen natürlich auch Veranstaltungen mit unserem Theater zusammen im Theater. Und da habe ich ganz tolle Mitarbeiter dort, die uns unterstützen und auch in die Werbung gehen, dann auch bei Facebook sozusagen das zu bewerben. Und ich denke, das ist auch mit das Wichtigste, das unter die Leute zu bringen. Also auch das trägt dazu bei, Kunden zu gewinnen. Also auch Veranstaltungen, die man macht oder wo Außerwärtige mal kommen, die dann sagen, Mensch, hier gibt es eine Buchhandlung, die machen sowas. Vielleicht könnt ihr mir auch mal ein Buch zuschicken. Also viele melden sich dann und bedanken sich auch. Und ich denke, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Aber bei uns ist es dann doch eher vor Ort, beziehungsweise auch in den Orten, die drumherum sind, die keine Buchhandlung haben. Und die dann auch mal zu uns kommen und sagen, Mensch, hier gibt es ja noch eine Buchhandlung.
Hier gibt es ja noch eine Buchhandlung. Ja, wir haben einen großen Generationswechsel überall. Also nicht nur in der Buchbranche. Viele, viele mittelständische Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs, wenn sie auch keinen eigenen Nachwuchs haben. Mich würde auch noch mal interessieren, was ist eigentlich der Vorteil eines Familienbetriebs? Oder war auch mal die Idee da, sich ganz unabhängig selbstständig zu machen?
Also ein ganz großer Vorteil, das schlägt eigentlich in die gleiche Kerbe wie das, was ich vorhin gesagt habe, ist die Persönlichkeit. Also wir müssen nicht neu was aufbauen in dem Sinne, sondern die Kunden kennen, meine Eltern kennen mich wahrscheinlich auch schon seitdem ich klein bin. Das ist ein unheimlicher Vorteil, dass wir einfach als Persönlichkeiten, als Gesichter schon immer auch in der Stadt aktiv sind und überall auch bei anderen Veranstaltungen uns zeigen lassen, klingt jetzt, als ob müsste man das, sondern einfach unterwegs sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den man eben hat, wenn man übernimmt. Andererseits kann es natürlich, wenn man neu gründet, auch wieder eine Chance sein, was komplett anders zu machen und neue Bereiche, neue Leute direkt mit einzubeziehen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz ein dickes Pfund, das man da eben mitbringt.
Mhm. Kam Ihnen schon mal der Sinn, sich in einer ganz anderen Richtung selbstständig zu machen?
Nein, eigentlich nicht. Also wie du gerade schon gesagt hast, ist es tatsächlich, sind wir wahnsinnig begünstigt und können uns glücklich schätzen, in solch tolle Betriebe einzusteigen, die schon seit vielen Jahren eben vor Ort sind, einen großen Kundenstamm haben, und darauf aufzubauen ist natürlich, ist auch Luxus, auch wenn es vielleicht manchmal manches schwerfälliger gehen mag und man nicht radikal eben alles umstrukturieren kann, weil das einfach auch nicht geht und man es vielleicht auch nicht will, aber so im Großen und Ganzen haben wir ein wahnsinniges Glück, irgendwo einsteigen zu können, bei Menschen, die uns wohlgesonnen sind, die irgendwie für uns das Beste wollen, und man dann eben in diesem, ja, wirklich Familienbetrieb zusammen arbeitet. Das ist schon was Besonderes, und wenn man die Chance hat und da auch hintersteht und glücklich ist damit, dann kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen.
Ja. Ja, jetzt kommen wir schon zum Ende unserer Runde. Ich weiß nicht, gibt es aus dem Publikum vielleicht noch eine Frage an das Thema Generationswechsel im Unternehmen? Wenn nicht, würde ich jeden von Ihnen bitten, vielleicht noch mal ein Bild zu zeichnen. Wo steht eigentlich der Buchhandel in 3 bis 5 Jahren? Und was sind die Schwerpunkte, die Sie ganz besonders mit einbringen möchten?
In 3 bis 4 Jahren, keine Ahnung. Es dreht sich alles so extrem schnell. Also man hat manchmal das Gefühl, man fährt so ein bisschen auf der Autobahn und man hat keine Ahnung, wo es eigentlich hingeht. Aber fällt mir schwierig, das zu beantworten. Ich kann nur einfach die Strategien oder das, was wir uns eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, Persönlichkeit nach vorne bringen, vernetzen, das sind einfach Schlagwörter, die fallen müssen, und eben auch keine Angst vor dem Online zu haben, sondern eben auch online auszuspielen, was wir offline schon verdammt gut können.
Ja, klares Statement. Thomas, wo steht der Buchhandel in 3 bis 5 Jahren?
Also ich glaube, es wird ihm nach wie vor ganz gut gehen. Ich glaube, was ganz wichtig wird für die Zukunft, dieses Multi-Channel. Das heißt, dass die Kunden sehen im Internet, der Titel ist in der Buchhandlung, ich kann es in der Buchhandlung abholen, dass man also wirklich nicht unbedingt immer zu dem großen A greifen muss, sondern dass man sieht, mein Buchhändler hat es auch, und dass da steht, ich kann es kurzfristig auch abholen. Und wir werden sicherlich ganz viel Service leisten müssen. Also zum Beispiel machen wir das jetzt auch, dass wir zusätzliche Boten einstellen im Weihnachtsgeschäft, damit wir genauso schnell sind wie Amazon. Da müssen wir halt dran arbeiten, und ich glaube, der Buchhandel wird in 3 bis 5 Jahren noch genauso existieren und nur noch viel mehr Service bieten müssen für den Kunden.
Mhm. Ja.
Da vielleicht nochmal ganz kurz oder zu meinen Worten was ergänzen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist aber auch das Selbstbewusstsein und das einfach richtig kommunizieren. Ich meine, wie oft kommt es bei uns vor, ach, ihr könnt die auf morgen bestellen, ah, okay. Gut, laufen die Kunden blind durch die Gegend oder bin ich einfach zu ruhig und mache nicht genug Musik? Und ich glaube, da muss die Buchbranche noch viel, viel stärker Musik machen und selbstbewusst vorangehen und auch sagen, was sie jetzt schon können. Und das geht einfach ganz oft unter.
Finde ich ein ganz tolles Statement.
Und da hake ich mal kurz ein, da müssen wir auch mal die Verlage mit ins Boot holen. Ich finde, jeder hat sich ja schon auf der Messe umgeguckt, was da gepowert wird, was für tolle Bücher auf dem Markt sind. Also da sage ich immer wieder, klotzen, ne? Nicht kleckern. Also ich sage immer wieder, nicht nachlassen, weitermachen. Ich sage auch, das gebundene Buch ist ja bei vielen schon so eine Art Thema, wo die sagen, Mensch, ich will ein schönes Buch in der Hand haben. Wenn die Aufmachung stimmt, ich sage jetzt einfach mal, in Leinen gebunden, mit Lesebändchen. Sicherlich hat das einen höheren Preis, aber ich verschenke das doch viel lieber, oder eine schöne illustrierte Ausgabe. Also dieses Bewusstsein zu schaffen, den Leuten was Schönes anzubieten, etwas wirklich Schönes, wofür sie auch bereit sind, Geld auszugeben. Und ich denke, das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben. Und ich habe ein gutes Beispiel. Wir hatten vor circa, 15 Jahren oder 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, da war doch die Vinylschallplatte tot. Und jetzt, ich bin durch Leipzig gestern gegangen, überall sind wieder Plattenläden. Vinylplatten kann man überall wieder kaufen. Es ist wieder ins Bewusstsein gerückt, und ich denke, das kann man doch mit aufs Buch auch übertragen. Das Buch wird niemals tot sein, es wird das letzte Wort haben, hat Günter Grass mal gesagt.
Es ist gut. Frau Schmitz, Sie haben jetzt das Abschlusswort.
Ja.
Wo steht Ihr Buchhandel in 3 bis 5 Jahren? Was ist Ihr wichtigstes Projekt und Anliegen?
Also ich glaube, für den Buchhandel insgesamt ist es wichtig, einfach selbstbewusst zu sein, wie es hier alle schon gesagt haben. Ich glaube, dass wir insgesamt immer daran arbeiten müssen, noch professioneller aufzutreten, eben dieses elendige Image loszuwerden, ach, diese Buchhändler, die sind irgendwie ein bisschen merkwürdig und gestrig und haben ja letztendlich eh irgendwie nicht so den Plan, was gerade in der Welt los ist, sondern nur, was vor 200 Jahren, keine Ahnung, wer geschrieben hat. Also ich glaube, da muss jeder für sich, jede Buchhandlung für sich gucken, wie kann man da aktiv entgegenwirken, wie kann man modern auftreten, frisch auftreten, selbstbewusst auftreten und ich hoffe, dass wir einfach in 3 bis 5 Jahren alle ganz zufrieden sind, einen großen Schritt gemacht haben, die Menschen wieder oder noch stärker zu dem gebundenen Buch auch zurückkehren und ja, wir werden es sehen.
Ich bin seit 11 Jahren in der Branche und habe immer wieder diese Diskussion erlebt, bald wird es nur noch das E-Book und es wird kein stationäres Sortiment. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass es auch in 3, 5 und 10 Jahren das Buch und zwar in seiner absoluten Großartigkeit geben wird. Und ich glaube an diese vielen tollen Buchhandlungen, wie Sie sie alle hier verkörpern. Vielen herzlichen Dank, lieber Thomas French, lieber Herr Riedmüller, lieber Herr Würker, liebe Elena Schmitz. Herzlichen Dank, liebes Publikum. Einen schönen Tag noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.